DW Menschen und Märkte.
Prima Klima in der Wirtschaft. Untertauchen in Wolfsburg. Und Zölle für Oliven. Spanische Bauern fürchten den Kollaps des freien Handels. Das und mehr in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk-Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Der Geschäftsklimaindex des Münchner IFO-Institutes belegt es. Die Stimmung bei den deutschen Managern war noch nie so gut. Die IFO-Forscher befragen monatlich 7000 Unternehmer danach, wie sie die aktuelle Lage und die Geschäftsentwicklung einschätzen. Und die Befragten wissen gerade gar nicht, wohin mit ihrer guten Laune. Aber wird das auch anhalten? Als sie befragt wurden, wussten sie ja noch nicht vom deutschen Autokartell. Astrid Rasch ist dieser Frage nachgegangen.
Carsten Jeski, Chefvolkswirt bei der ING Diba.
Also ist es wirklich, ist es eigentlich fast zu gut, um wahr zu sein.
Der IFO-Index eilt von Rekord zu Rekord, schon im dritten Monat in Folge. Konjunkturexperte Andreas Scheuerle von der DK Bank hat eine Erklärung.
Die Unternehmen sind schon sehr optimistisch in das Jahr gestartet, trotz vieler politischer Unsicherheiten auf dem Weg. Wahlen in den Niederlanden, Wahlen in Frankreich, der drohende Protektionismus. Und im Verlauf dieses ersten Halbjahres sind diese Risiken abgeklungen. Die Wahlen sind gut ausgegangen, die Gefahr des Protektionismus hat tatsächlich ein wenig abgenommen. Und damit ist die Stimmung immer besser geworden, obwohl sie schon von Anfang an sehr gut war. Und man konnte einfach gar nicht anders als das Kreuz bei besser zu machen.
Dabei gibt es eigentlich genug potenzielle Störfeuer. Der starke Euro zum Beispiel, ist er nicht Gift für die Exportnation Deutschland? Noch könnten Unternehmen ihn gut kompensieren, da die Geschäfte gut laufen. Die Unsicherheiten in der Türkei? Politisch brisant, aber wirtschaftlich nicht ausschlaggebend. Die deutsche Wirtschaft erweise sich als sehr robust, sagt der Ökonom Carsten Jeski. Er geht davon aus, dass die potenziellen Gefahren eher aus dem Ausland kommen, vor allem aus den USA.
Weil sich auch die amerikanische Konjunktur mittlerweile in einem sehr langen Aufschwung befindet. Und da wäre es ganz normal, dass sich dieser Aufschwung ein bisschen abschwächt. Und hinzu kommt natürlich Herr Trump, der auch das Seinige im Augenblick tut, um die Konjunkturlage der USA zu gefährden. Und der gleichzeitig auch die deutsche Wirtschaft gefährden könnte, wenn er denn mit protektionistischen Maßnahmen kommt. Denn die USA sind im Augenblick wirklich der wichtigste Handelspartner Deutschlands.
Einige Volkswirte warnen bereits vor zu großer Euphorie, unter ihnen Andreas Scheuerle von der DK Bank.
Wenn die Stimmungsindikatoren uns zu viel versprechen an wirtschaftlicher Dynamik, ist das natürlich eine Gefahr, dass das missinterpretiert wird, dass man sich in Sicherheit wiegt, egal ob es geldpolitische oder aber auch andere wirtschaftspolitische Fragestellungen sind. Wir sind darauf angewiesen, dass uns die Konjunkturindikatoren ein zuverlässiges Bild der Wirtschaft abgeben.
Die Zahlen seien gut, aber eben nicht so gut, wie es die aktuelle Partystimmung in den Unternehmen weismachen wolle. Sollten die Manager in den kommenden Monaten weniger euphorisch werden, würde das Scheuerle nicht wundern. Im Gegenteil.
Das wäre nichts Schlimmes. Das wäre nicht der Anfang vom Ende, der Weg in die Rezession, sondern es wäre einfach nur die Wiederkehr des Realismus, eine Normalisierung der Stimmung.
Das war ein Beitrag von Astrid Rasch aus unserem Studio an der Frankfurter Börse. So ganz langsam sickert einem ins Bewusstsein, dass das mutmaßliche deutsche Autokartell mehr sein könnte als nur ein Imageproblem. Dieser Skandal könnte die Autobauer nicht nur ihren eh schon ramponierten Ruf endgültig ruinieren, er könnte sie auch noch richtig viel Geld kosten. Wie groß diese Angst ist, zeigt der unwirklich scheinende Wettlauf zwischen Daimler und VW, wer sich denn im Versuch, sich einen Strafnachlass zu sichern, zuerst selbst angezeigt habe. Auch darüber hat sich mein Kollege Henrik Böhme mit dem Autoexperten Frank Schwope von der NordLB unterhalten.
Herr Schwope, die deutsche Automobilindustrie ist gerade dabei gewesen, Dieselgate von Volkswagen so ganz einigermaßen in irgendeiner Form zumindest zu handeln. Da kommen neue Vorwürfe, und zwar sehr heftige Vorwürfe der Bildung eines Kartells, das Treffen von unzulässigen Absprachen. Was bedeutet das für die deutsche Autoindustrie aus Ihrer Sicht?
Das bedeutet natürlich zusätzlicher Schaden, wenn sich das alles so bewahrheiten sollte, wie es momentan berichtet wird. Ich würde davon ausgehen, man kann Vergleiche ziehen zu Lkw-Herstellern, die haben im letzten Jahr eine Strafe von 3 Milliarden bekommen für Kartellabsprachen. Da würde ich davon ausgehen, dass das für Pkw-Hersteller aufgrund der Vielzahl an verkauften Fahrzeugen und aufgrund der hohen Umsätze im Pkw-Bereich, dass es deutlich teurer wird für die Pkw-Hersteller. Ich würde mal schätzen, dass es um 3 bis 5 Milliarden Strafzahlung gehen könnte, wenn sich das, wie gesagt, so bewahrheitet, wie es heute dargestellt wird.
3 bis 5 Milliarden für alle oder trifft es vielleicht Einzelne, weil Daimler bei diesem Wettrennen um die Selbstanzeige offenbar gewonnen hat, würde ja Daimler womöglich dann straffrei ausgehen?
Genau, also ich würde davon ausgehen, dass die Summe sich auf 3 bis 5 Milliarden beläuft, also für alle Hersteller. Einzelne können straffrei ausgehen, wenn sie Kronzeuge waren, beziehungsweise wenn die Behörden noch keine Kenntnis von den Sachverhalten hatten, dann könnte Daimler möglicherweise als Erster, der sich selbst angezeigt hat, straffrei ausgehen. Andere, die vielleicht kooperativ sich zeigen mit den Behörden, könnten verringerte Strafen bekommen. Aber insgesamt würde ich dann schon für die 5 deutschen Hersteller auf Beträge von mehr als 3 Milliarden Euro taxieren.
Könnten natürlich noch Schadensersatzklagen hinzukommen von Autokäufern, von Zulieferern, von Autohändlern. Kann das noch mehr werden?
Durchaus. Also im Lkw-Bereich haben wir das auch gesehen, dass es Schadensersatzklagen von Käufern der Lkws gibt, dass es von Zulieferern auch Klagen gibt. Das kann natürlich oder das wird natürlich auch von Autokäufern sicherlich im Pkw-Bereich kommen. Das kann sich auch noch auf die eine oder andere Milliarde summieren. Dazu kommt sicherlich noch der sogenannte Reputations- oder Image-Schaden, den man immer schwer errechnen kann, aber der sich letzten Endes daran bemisst, dass die Autohersteller zukünftig vielleicht weniger Fahrzeuge verkaufen, dass sie weniger Gewinne machen und dadurch natürlich auch noch möglicherweise Milliardenschaden haben.
Das ist ja das, was viele auch befürchten, dass es über den Image-Schaden hinausgeht und dass gerade jetzt in dieser Zeit, wo die Autoindustrie im größten Umbruch ihrer Geschichte überhaupt steckt, dass die Deutschen da vielleicht absolut jetzt ins Hintertreffen geraten könnten?
Ich glaube nicht, dass die Deutschen ins Hintertreffen geraten können. Ich glaube, andere Automobilhersteller in der Welt haben auch ihre Skandale. Aber auf der anderen Seite machen die deutschen Hersteller natürlich durch solche Affären, durch solche Skandale beste Werbung für Tesla.
Tesla wird am kommenden Freitag mit großem Buhai die ersten 30 seiner Model 3 genannten Autos an die Käufer übergeben. Der große Gewinner aus Ihrer Sicht Tesla im Moment?
Nicht konkret. Tesla spielt natürlich in einem anderen Segment, verkauft Elektroautos. Wird natürlich gehypt durch diese ganzen Marketingmaßnahmen, aber ob Tesla letzten Endes das, was sie versprechen, sprich nächstes Jahr 500.000 Autos zu produzieren, ob sie das problemlos schaffen und ob sie auch mal Gewinne erzielen können, steht wirklich in den Sternen. Manchmal fragt man sich dann auch, ob Elon Musk vorher Gewinne erzielt oder zuerst auf dem Mars landen wird. Also da kann man sich auch nicht so ganz sicher sein.
Sagt der Automobilexperte Frank Schwope. Mit ihm hat sich mein Kollege Henrik Böhmer unterhalten. Gestern berichteten wir von Recherchen, die den Wolfsburger VW-Konzern schwer belasten. Sie zeigen VW als einen ausschließlich am Geldverdienen interessierten Betrieb, der sich nicht scheut, dafür auch schlimmste Menschenrechtsverletzungen zu dulden. Ja, der sogar tätige Mithilfe dazu geleistet hat. Das alles liegt zwar nun mehr als 30 Jahre zurück und hat sich weit weg in Brasilien zugetragen, aber das macht die Sache ja nicht weniger schlimm. Und neu sind die Vorwürfe auch nicht. Sie sind im Großen und Ganzen schon länger bekannt. Volkswagen aber hat sich bisher immer weggeduckt, wollte von einer Verantwortung gar nichts wissen. Peter Hornung über die Wolfsburger Wegtaucher.
Devanir Ribeiro hatte es dem VW-Chef gesagt, in klaren Worten.
Ich habe zu ihm gesagt, Sie leiten doch diese Firma. Warum nimmt man Arbeiter in der Firma fest? Was ist das Motiv, der Grund? Wer hat das genehmigt? Das ist doch Ihre Fabrik. Die Regierung kann doch nicht so einfach Zugang bekommen.
Das war 1979. Toni Schmücker hieß der Vorstandsvorsitzende damals. Ribeiro war Gast bei einem Gewerkschaftskongress in der Wolfsburger Stadthalle.
Schmücker sagte nur, die Militärs haben sehr viel Macht. Sie sagen, wo es lang geht. Er antwortete nicht auf meine Fragen, sondern sagte, er werde mit dem Direktor von Volkswagen do Brasil sprechen, um uns Antworten zu geben. Aber er hat nie geantwortet.
Dabei hätte man in Wolfsburg längst wissen können, was in Brasilien geschah. Nach Recherchen von NDR, SWR und Süddeutscher Zeitung informierte der Direktor von VW Brasilien bereits 1972 den Vorstand in Deutschland über
die Verhaftung von mindestens 5 Angestellten der VW do Brasil, denen eine Teilnahme an subversiven kommunistischen Aktionen einwandfrei nachgewiesen wurde.
Menschenrechtsverletzung? Karl Hahn, Schmückers Nachfolger als VW-Chef, sagt, er habe so etwas nicht einmal geahnt.
Wir sind nie auf die Idee gekommen, dass in unseren Betrieben in irgendeiner direkten oder indirekten Art und Weise Menschenrechte zu kurz gekommen werden oder nicht respektiert worden wären. Das war jenseits unserer Vorstellungskraft.
2014 rät VW-Chefhistoriker Manfred Grieger nach einer Brasilienreise, auf die Opfer zuzugehen, schlägt den Bau einer Erinnerungsstätte vor. Doch im Oktober 2016 verlässt er plötzlich den Konzern. VW will sich zu den Gründen nicht äußern. In Brasilien laufen derweil Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Volkswagen wegen Menschenrechtsverletzungen. Man arbeite mit den Behörden zusammen, so der VW-Anwalt.
Volkswagen ist ja auch schon in der Staatsanwaltschaft erschienen und hat proaktiv eine große Anzahl Dokumente vorgelegt, damit die Ermittler diese auswerten können.
Staatsanwalt Pedro Machado sieht das anders.
Aber die Informationen sind völlig substanzlos. Wir haben zum Beispiel die Berichte angefordert, die vom Werkschutz angefertigt wurden. 90% der Berichte, die uns vorgelegt wurden, stammen aus einer anderen Fabrik in einer ganz anderen Stadt. Ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll.
In Deutschland zumindest zeigt sich Volkswagen nun transparenter. NDR, SWR und Süddeutscher Zeitung wurde für die Recherchen Zugang zum Unternehmensarchiv gewährt. Und nach dem Weggang von Chefhistoriker Grieger gab der Konzern ein Gutachten bei dem Bielefelder Wirtschaftshistoriker Christopher Kopper in Auftrag. Kopper will sein Ergebnis in den nächsten Monaten vorlegen. Auch wenn er die Rechercheergebnisse im Kern schon bestätigte. VW will erst Koppers Abschlussbericht abwarten, so ein Unternehmenssprecher, bevor man diese im Detail kommentiere und etwas unternehme.
Das war ein Beitrag von Peter Hornung. Wem, aus welchen Gründen auch immer, der freie Welthandel am Herzen liegt, der schaut seit einem halben Jahr mit Bangen nach Washington. Dort regiert ein Mann, für den sich Freihandel darauf reduziert, dass man auf der ganzen Welt in einem Trump-Hotel einchecken kann. Erst hatte er was gegen Holz aus Kanada, Zucker aus Mexiko, Stahl und Autos aus Deutschland. Und jetzt sagt er spanischen Oliven den Kampf an. Er will sie mit Strafzöllen vom US-Markt fegen, weil sie unfair subventioniert seien. In Spanien hört man das nicht gern, sind die USA doch ein wichtiger Exportmarkt. Oliver Neuroth berichtet.
Sie heißen Manzanilla, Machacamoya oder Obregón, die Sorten, die am großen Olivenstand in der Madrider Markthalle La Paz verkauft werden. Grüne, schwarze, dicke und dünne. Sie liegen alle in großen Eimern, überall rund um den Stand duftet es nach ihnen und den Kräutern, in denen sie eingelegt sind. Hinter dem Tresen steht Almudena. Spanische Oliven sind für mich die besten überhaupt, wegen des Klimas, wie sie angebaut werden. Sie sind gesund. Hier am Stand verkaufen wir 20 Sorten, denke ich. Spanische Oliven sind nicht nur im eigenen Land beliebt, auch in den USA. Doch dass das Wirtschaftsministerium dort nun über Strafzölle gegen Oliven aus Spanien nachdenkt, verschreckt die Branche. Nordamerika ist für spanische Olivenbauern der wichtigste Exportmarkt. Im vergangenen Jahr verkauften sie Oliven im Wert von 62 Millionen Euro in die USA, ein Viertel des gesamten Ausfuhrgeschäfts, sagt Antonio de Mora, der Generalsekretär von ACEMESA, dem Verband der Olivenexporteure Spaniens. In el caso de que se impusieran unos aranceles, Strafzölle würden es uns unmöglich machen, unsere Produkte zu vermarkten. Das wäre für den ganzen Sektor sehr schlimm. Wir müssten uns neue Märkte für Oliven suchen, was einen großen Rückschritt bedeuten würde. Dieses Szenario will sich niemand von uns ausmalen. Spanische Bauern liefern in die USA sämtliche Olivenvarianten, alle Farben, Formen und Größen. 2 Drittel der Exportoliven sind grün, 1 Drittel ist schwarz. Unter den Schwarzen sind in den USA Oliven in Scheiben besonders beliebt, für Pizza, Salat oder Sandwiches. Wir nennen das Food Service, ein Markt, der in den USA sehr wichtig ist. Der Grund, warum die US-Regierung mit Strafzöllen droht, sind Subventionen der Europäischen Union. Sie seien unfair. Nach Darstellung zweier amerikanischer Olivenproduzenten kommt die Konkurrenz aus Spanien deutlich unter Marktwert in US-Geschäfte. Ein Glas spanische Oliven für $5 sei in Wahrheit $15 wert. Doch für den Chef des spanischen Exporteurverbandes ist klar, die Subventionen aus Brüssel sind nicht verboten. Es wäre absurd, über diese Hilfen zu diskutieren, denn sie sind zu 100% legal, entsprechen EU-Gesetzen und den Regeln der Welthandelsorganisation. Deshalb denken wir überhaupt nicht daran, dass diese Förderung abgeschafft werden könnte. Wir werden sie verteidigen. Und ich sage es noch einmal, sie ist absolut legal. Antonio de Mora sagt weiter, Drohungen aus den USA seien für ihn nichts Neues. Die habe es auch in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gegeben. Doch dass der jetzige Vorstoß so heftig ausfalle, habe wahrscheinlich etwas mit Präsident Trump zu tun und seiner auf Amerika fokussierten Politik. Vergangene Woche erst sagte der US-Präsident im Rahmen der Made in America Week des Weißen Hauses, wir wollen, dass mehr Produkte in unserem Land hergestellt werden, mit US-Arbeitskraft, US-Waren und US-Entschlossenheit. Dazu passt die Androhung von Strafzöllen für spanische Oliven, meint auch Almudena vom Olivenstand in der Madrider Markthalle. Doch sie findet, dass die US-Regierung nicht konsequent ist. Warum geht ihr Vorstoß nur Richtung Oliven, nicht Richtung Olivenöl? Woher kommt denn das Öl? Aus Oliven. Das alles ist irgendwie nicht nachvollziehbar. Bis zum 7. August will das US-Wirtschaftsministerium entscheiden, ob amerikanische Unternehmen und Beschäftigte tatsächlich durch spanische Oliven geschädigt wurden. Ab September könnte die Regierung dann vorläufige Strafzölle verhängen. Ab November endgültige.
Spaniens Olivenbauern blicken bang nach Washington. Mit diesem Bericht von Oliver Neuroth endet unser Podcast für heute. Michael Springer in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.